Hallo und herzlich willkommen beim Podcast.de News Podcast. Ich bin Steffen von Podcast.de und ich habe heute die Freude, mit einer besonderen Podcasterin sprechen zu dürfen. Heute dürfen wir sie einerseits als Drogen- und Alkoholberaterin interviewen, denn ihr Podcast Psychoaktiv befasst sich in erster Linie mit dem Konsum von Substanzen. Wie üblich bei Podcast.de News soll es aber auch um das Podcasten an sich gehen. Und auch hier legt unsere Interviewpartnerin gut vor. Liebe Steffi, magst du dich kurz vorstellen? Wer bist du und was machst du?
Ja, hi, ich bin Stefanie Bütsch. Ich komme aus Frankfurt und bin hauptberuflich Drogenberaterin, arbeite da in der Nähe von Frankfurt, mache aktuell meinen Master auch in Suchttherapie und habe vor einem Jahr mein Podcast-Baby gestartet, Psychoaktiv, und habe seitdem ein wahnsinniges Jahr gehabt, also total irre, was für Türen mir der Podcast geöffnet hat.
Du bist Drogen- und Alkoholberaterin und angehende Suchttherapeutin. Wie sieht dein Berufsalltag aus? Ich bin ganz neugierig.
Ja, wie schaut mein Berufsalltag aus? Eine gute Frage. Immer ein bisschen anders, auf jeden Fall. Ich habe das große Glück, dass ich eine sehr kleine Beratungsstelle bin und einen sehr kleinen Bereich abdecke für eine volle Stelle. Das heißt, ich sehe meine Klienten, meine Klientinnen wirklich zum Teil jede Woche, jede zweite Woche, je nachdem, wie der Bedarf ist. Das ist allerdings nicht normal für Drogenberatungen. Normalerweise sind die sehr stark ausgelastet und man hat eher so in allen 4 bis 5 bis 6 Wochen Termine. Bei mir ist es tatsächlich sehr regelmäßig und alles recht eng. Und genau, und dann kommen halt eben nach Terminvereinbarung wirklich die verschiedensten Menschen. Ich berate auch alles, jede Altersstufe von 13 bis 70 sind, glaube ich, gerade meine Klientelspanne, zu allen Substanzen. Und je nachdem, was eben auch der Bedarf ist, ne? Also ich berate sowohl zur Konsumstabilisierung oder auch zur Konsumaufklärung, zu versuchen, vielleicht auch wieder mehr Kontrolle herzustellen. Oder auch Trips zu verarbeiten, aber eben auch das sehr klassische, abstinenzorientiert, wenn das gewünscht ist. Ich helfe Menschen sozusagen, sich in eine stationäre Reha oder in eine Tagesreha, dass da eine Übermittlung stattfindet, schreibe da Anträge für die. Genau, und ab und zu habe ich dann so ein paar Themenschwerpunkte, die ich mir setze. Aktuell sind es synthetische Cannabinoide, wo ich dann auch nochmal verstärkt Aufklärungsarbeit mache.
Stehen dein Berufsalltag und dein Podcast in Wechselwirkung oder findet das beides separat voneinander statt?
Ich würde mal behaupten, dass es ist ganz sicher so, dass sozusagen meine Arbeit oder meine normale Arbeit meinen Podcast sehr beeinflusst. Weil, sagen wir mal so, ich fahre ein sehr zeitintensives Konzept mit Master, fast vollzeitstellig, arbeite 90% und meinem Podcast, wo ich ja auch alle 2 Wochen veröffentliche. Und tatsächlich verpacke ich sehr oft Fragestellungen, die sich mir auf der Arbeit stellen, wo ich merke, das muss ich eh recherchieren, um weiterzukommen, in eine Podcast-Folge. Deswegen ist vielleicht auch die Reihenfolge, wie die Themen rauskommen, für manche nicht so ersichtlich. Ich habe zum Beispiel als erste Substanzfolge Benzodiazepine gemacht, wo man sich vielleicht auch fragt, warum denn das, warum fängt sie nicht mit Cannabis an? Und das ist aber tatsächlich schlicht einfach. Ich hatte eine Klientin, die hatte Probleme mit Benzodiazepine. Ich kannte mich da nicht so gut aus und dann habe ich mich gleich an die Recherche gesetzt und das gleich in eine Podcast-Folge umgewandelt. Und somit entstehen dann auch viele Podcast-Folgen.
Wie findet dein Arbeitgeber dein Podcast-Projekt?
Soviel ich weiß, sehr gut. Also ich habe das vorher natürlich abgesprochen, weil ich ja wirklich auch sehr offen über Substanzen rede. Und ja, inzwischen wollen die den Podcast auch in ihre eigenen App einbinden, also dementsprechend können sie ihn nicht so schlecht finden.
Du machst Psychoaktiv, der Drogen- und Alkohol-Podcast. Wieso erhält gerade Alkohol dort eine Extranennung?
Das ist eine Frage, die tatsächlich super oft gestellt wird und da muss ich sagen, das ist eine Sache, über die ich mir sehr viel Gedanken mache, weil im Prinzip betreibe ich ja Wissenschaftskommunikation. Das heißt, ich versuche ein sehr komplexes Thema in eine einfache Sprache zu übersetzen. Das heißt, jedes Mal, wenn ich irgendwas betitele, sei es jetzt eben der Drogen- und Alkohol-Podcast oder auch die Folgentitel, überlege ich mir, was googeln eigentlich Leute. Ne? Wenn ich jetzt mir irgendwas google, so keine Ahnung, Alkoholproblem, da würde ja mein Podcast schon gar nicht mehr auftauchen, hätte ich nur der Drogen-Podcast. Und auch Droge, muss ich ganz ehrlich sagen, das Wort finde ich gar nicht so ideal. Und dann habe ich mir halt überlegt, okay, was bringen aber die besten Inhalte, wenn sie keiner findet? Das heißt, wenn ich sozusagen so wie ich spreche, meine Titel mache, ne? Ich sage zum Beispiel auch nie Sucht, sondern Substanzgebrauchsstörung oder Abhängigkeitserkrankung. Ich sage auch nie Droge, ich sage normalerweise illegale und illegalisierte und legalisierte Substanzen. Aber danach sucht keiner, der sich nicht tiefer mit dem Thema beschäftigt hat. Und dementsprechend kommt da eben diese Trennung, weil ich mir wirklich bei jedem Titel große Gedanken mache, wie denn überhaupt mein Podcast auch auffindbar ist. Und habe dann sozusagen gesagt, und dann führe ich sozusagen eine neue Sprache ein, indem ich, wie ich spreche, wie ich das Thema präsentiere. Aber ich kann ja die neue Sprache nicht einführen, wenn es niemand findet.
Ich frage jetzt mal ganz plakativ, wie süchtig ist Deutschland?
Das ist eine spannende Frage. Ich bin eigentlich überhaupt kein großer Fan von der Idee von Sucht oder Abhängigkeitserkrankung auf eine Flächendeckung zu machen, also auf eine Gesellschaft. Ich stelle mal die Frage so zurück, wie hoch ist die Konsumkompetenz in Deutschland? Und das ist eigentlich was, wo ich ganz klar sagen kann, sehr gering. Wir haben etwas in Deutschland, das nennt sich eine gestörte Konsumgesellschaft. Das wurde mal von, ich glaube, Lindemann so betitelt. Und das ist halt eben der Punkt, so bei uns ist es geil, wenn man richtig voll ist, aber irgendwie, man darf so viel saufen, wie man möchte. Auf der anderen Seite ist der Rausch auch nur bis zu einem gewissen Grad akzeptiert, weil ne, man soll am besten einen halben Kasten Bier trinken und dann trotzdem irgendwie lustig sein, aber soll die Kontrolle nicht verlieren. Ne, also das ist alles so ein bisschen schwurbelig und auch mit den illegalisierten Substanzen, da redet ja keiner drüber, wie der Konsum funktioniert. Bei Alkohol haben wir wenigstens ein bisschen so gesellschaftliches Know-how, so kein Bier zum Frühstück, außer man ist in Bayern und hat Weißwurstfrühstück, was ja auch schon wieder ein bisschen absurd ist. Ne, kein Bier auf der Arbeit, es wird ja inzwischen nicht an fast allen Arbeitsstellen nicht mehr verkauft, es wird auch nicht mehr geduldet. So, es kommt Konsumkompetenz rein. Bei illegalisierten Substanzen haben wir das nicht. Es gibt keine Anleitung dazu, wie man Cannabis richtig konsumiert, wie der Konsumabstand von MDMA sein soll. Das sind Informationen, die nicht wirklich offensiv auch gestreut werden, die aber sehr wichtig sind. Dementsprechend, die Frage ist nicht, wie süchtig ist Deutschland, sondern wie können wir die Konsumkompetenz in Deutschland besser ausbauen?
Belügen wir uns dann gesamtgesellschaftlich selbst, wenn wir sagen, dass wir einen guten Umgang damit gefunden hätten?
Total, weil ich sehe keinen guten Umgang.
Du hast vorhin schon einige Stichwörter fallen lassen zu Sucht und Abhängigkeit und Abhängigkeitserkrankung. Du bist vom Fach und kennst dich mit den feinen Nuancen aus. Kannst du das vielleicht einmal kurz aufteilen für uns, die nicht vom Fach sind?
Okay, also Sucht ist ja im Prinzip der gesellschaftliche die Umgangssprache. Ich benutze das Wort normalerweise auch nur in meinen Titeln natürlich, sonst eigentlich nicht. Eine Abhängigkeitserkrankung oder wie sie ganz neu heißen wird, auch Substanzgebrauchsstörung, ist eine psychische Erkrankung. Wir reden hier wirklich von einer Erkrankung. Und die definiert sich durch Sex, verschiedene Items nennt sich das. Also wir haben ja sozusagen ein Klassifikationssystem für Erkrankungen und da ist eben die Abhängigkeitserkrankung mit dabei. Und dabei gibt es eben 6 Items, davon müssen 3 erfüllt sein in den letzten 12 Monaten. Mal schauen, ob ich die alle 6 zusammenkriege, muss ich auch für meine Prüfung lernen. Also wir haben einmal die Toleranzbildung. Das heißt, man kann immer mehr trinken, um den gleichen Rausch zum Beispiel zu verursachen. Dann haben wir das Craving, also das Verlangen nach der Substanz. Dann haben wir den Kontrollverlust über Beginn und Ende des Konsums. Das heißt, ne, ich sage vielleicht, okay, heute trinke ich erst ab 4 und dann sitze ich trotzdem um 2 schon wieder mit einem Bier da. Und dann sage ich, okay, vielleicht nur ein Bier und dann sind es 10, so jetzt ganz plakativ gesagt. Als 4. Item haben wir den weiteren Konsum, obwohl man schon soziale oder körperliche Schäden oder auch psychische Schäden davon getragen hat. So ganz klassisch, ich habe eine Leberzirrhose und trinke trotzdem weiter, ne, obwohl das schon schlecht ist. Dann ist es die Vernachlässigung von anderen Hobbys oder Interessen. Sagen wir mal, du bist ein riesengroßer Fußballfan, du hast dein ganzes Leben lang Fußball gespielt und jetzt ist es plötzlich nicht mehr so wichtig, weil du möchtest lieber trinken, du möchtest lieber irgendwie raus, feiern gehen und das fällt hinten runter. Und als allerletztes haben wir das körperliche Entzugssymptom. Das heißt, wenn ich die Substanz absetze, spüre ich das eben körperlich durch Zittern, durch, ja, im schlimmsten Falle Krampfanfälle. Das wäre dann sozusagen das Letzte.
Steffi, was passiert am Substanzsonntag?
Den Substanzsonntag gibt es nicht mehr. Ich habe letztes Jahr meine Sendezeit verändern müssen, weil 3 Folgen im Monat gingen einfach nicht mehr. Und jetzt bin ich von Substanzsonntag zum Drogendonnerstag gewechselt. Ich bringe inzwischen meine Folgen jeden zweiten Donnerstag raus. Das Format Substanzsonder gibt es in dem Sinn immer noch, weil in meinem Podcast wechselt tatsächlich sozusagen Substanzinfos, wo wirklich eine Substanz ganz genau angeschaut wird, zwischen Themenfolgen. Also so ganz klassisches Beispiel, ich mache was über Cannabis. Und dann mache ich was über die Politik, über die Tabakpolitik. Und dann wäre Tabakpolitik sozusagen ein weitergefasstes Thema und Cannabis wären die klaren Substanzinfo-Folgen.
Den Substanzsonntag gibt es nicht mehr, habe ich verstanden. Es gibt jetzt den Drogendonnerstag. Gehen dir dafür irgendwann die Substanzen aus oder ist es so, dass immer wieder neue Sachen in Mode kommen?
Also bis jetzt gehen sie mir noch nicht aus. Ich habe ja auch schon ein paar Substanzen gemacht, die vielleicht auch noch nicht so auf dem Schirm sind, wie zum Beispiel Pregabalin oder auch die ganzen Katinone. Das ist ja schon ein bisschen wieder nicht so breit gestreut. Dafür habe ich zum Beispiel auch noch gar nichts zu Alkohol gemacht, wo ich öfters darauf angesprochen werde, vor allem weil ich ja die Differenzierung im Titel habe. Also für ein Jahr reicht es sicher noch easy und dann kommt man, glaube ich, auch manchmal dann in die Gefilde, ja, verstecktere Substanzen auch zu behandeln oder irgendwann ist es halt wirklich auch mehr thematisch, das sehe ich dann, aber es reicht auf jeden Fall nochmal mindestens für ein Sendejahr, wahrscheinlich noch für ein zweites.
Du verfügst über einen wissenschaftlichen Überblick über das gesamte Thema und auch über den Praxisbezug dazu. Wie bewertest du die aktuelle Drogenpolitik in der Bundesrepublik Deutschland?
Also es gibt in der Drogenpolitik definitiv auch Menschen, die sich sehr viel besser auskennen als ich. Aber es ist halt schon so, dass die Drogenpolitik in Deutschland tatsächlich dieses sehr konservative Bild verfolgt. Also im Sinne von illegalisierte Substanzen, mehr Verfolgung und da bewegt sich wirklich sehr, sehr wenig. Also es gibt zum Beispiel Angebote wie Drug-Checking, was in fast allen europäischen Ländern der Standard ist. Und Drug-Checking, für die, die es nicht wissen, ist zum Beispiel, dass man als Konsument, Konsumentin seine Substanz an einem Ort testen lassen kann, straffrei. Und dann wird einem gesagt, was für Verunreinigungen da drin sind, was das eben für eine Substanz ist, etc. pp. Total wichtig für Konsumierende. Ist natürlich ein sehr, ja, auch ein progressives Angebot. Und es hat natürlich noch den anderen Vorteil, dass man durch Drug-Checking Konsumtrends im Land verfolgen kann. Und wir verfügen einfach nicht über diese Maßnahme. Und da wird jetzt schon seit 20 Jahren ein Antrag nach dem anderen gestellt und wird abgeblockt. Und ich frage mich tatsächlich, wieso. Und ich bin öfters mal auf internationalen Treffen und jeder stellt sozusagen seine Drug-Checking-Ergebnisse vor und auch welche Substanzen sehr gefährlich unterwegs waren, weil sie zum Beispiel überdosiert waren oder verunreinigt waren. Wir müssen da auf die Daten der Schweiz und Österreich zurückgreifen, was ja nur bedingt auch aussagefähig ist für Deutschland. Und ich finde das, es ist jetzt halt nicht so, dass man was verlangt, was es nirgendwo anders gibt, sondern was eigentlich in vielen Städten und vielen Ländern Standard ist. Und bei uns findet das einfach nicht statt. Ja, und es geht ja auch, es geht viel um Strafverfolgung. Bei der Strafverfolgung geht es auch oft um Konsumenten, Konsumentinnen, die das Leben schwer gemacht wird. Das ist schon alles sehr konservativ geprägt und eher sehr repressiv.
Wir haben uns jetzt viel mit dem Inhalt deines Podcasts beschäftigt. Parallel dazu interessiere ich mich aber auch für deinen Werdegang als Podcasterin. Deswegen dazu vielleicht auch noch ein, zwei Fragen.
Sehr gerne.
Du hast deinen Podcast rund ein Dreivierteljahr lang geplant. Wie sah die Planungsphase aus?
Ich glaube, die Planungsphase war fast mehr Mindset-Training, als tatsächlich den Podcast rauszubringen. Also ich hatte diese Idee schon länger und ich weiß, meine erste Idee war, das mit einem Bekannten zusammen zu machen und habe dem das erste Mal erzählt, so hey, lass doch einen Podcast machen, ne? Und der hatte da nicht so Bock drauf oder auch nicht für das Commitment. Und der kannte sich auch nochmal deutlich besser aus als ich damals mit Substanzen. Und dann habe ich das erstmal so ein bisschen verworfen, aber es hat mich nicht losgelassen, ne? Und ich wollte da irgendwie doch wieder ran. Und dann habe ich mal mein erstes Mikrofon gekauft und habe dann mal eine Folge aufgenommen. Ich hatte dann so erste Ideen und ich glaube, ich habe die erste Folge bestimmt 3-4 Mal nochmal komplett neu aufgenommen, musste mich mit der ganzen Technik und so auseinandersetzen. Und dann ist ja immer noch der Aspekt so, das dann am Ende rauszubringen. Also ich habe das ja auch beim ersten Mal nicht unter meinem richtigen, also was heißt nicht unter meinem richtigen, nur unter meinem Spitznamen rausgebracht und so. Es war sehr viel Angst tatsächlich auf die Reaktion von der Öffentlichkeit, denn man muss halt auch dazu sagen, dass in dem Bereich von der Substanzkunde auch sehr viele sehr Menschen sind, die sich mega krass auskennen, sei es auch Leute, die wirklich vom Fach sind, aber auch Konsumierende, die halt so ein immenses Wissen haben und man hat da schon immer Angst, dass man irgendwie so, ja, entdeckt wird, dass man irgendeinen Fehler gemacht hat und so. Also sehr viel, ja, es hat einfach sehr viel Mut gekostet, diesen Schritt überhaupt zu gehen. Und ich glaube, das Dreivierteljahr war einmal klar, Technik anschaffen, aufnehmen, aber auch wirklich diese Überwindung und den Mut zu fassen.
Das Schöne bei dem Podcast ist ja, dass wenn einem wirklich mal ein Lapsus passieren sollte, man gibt falsche Infos raus oder man hat sich mal vertan mit irgendwas, kann man das in der nächsten Episode ja immer noch korrigieren und kann sagen, hey Leute, und da habe ich einen Fehler gemacht, bitte verzeiht mir, hier ist die richtige Info. Ja, aber muss ich dir ja nicht sagen, du hast dich ja durchgerungen, das zu machen und machst es ja auch sehr gut.
Und man muss sagen, also zum Beispiel bei der Folge Drogen einfach erklärt, das war ja meine, also Drogen im Gehirn einfach erklärt, das war einer meiner ersten Folgen, da habe ich einen Fehler gehabt und da war ich noch ganz klein und da habe ich, war es tatsächlich so, dass ich nicht die komplette Folge, aber einen Teil da nochmal geändert habe und dann in der Folge hochgeladen habe, weil das ist so eine Grundlagenfolge, die auch heute mit am meisten geklickt wird und da war mir es einfach wichtig, dass die Folge in sich stimmt und das habe ich dann halt über, da war ich wirklich noch mini, habe ich dann über meinen Instagram und so auch geteilt, so hey, ich habe was an der Folge geändert, da ist ein Fehler stattgefunden, habe das jetzt in der Folge nicht nochmal extra gesagt, weiß nicht, ob ich das jetzt dieses Mal wahrscheinlich ein bisschen anders machen würde, dass ich ankündige, hey, das ist ein veränderter Teil vom Originalding. Aber das finde ich zum Beispiel auch gut, dass wenn einem wirklich ein tiefer Fehler, was heißt tiefer Fehler, aber ein Fehler ist bei Folgen, die halt immer gehört werden können, weil meine Folgen sind ja immer zeitlos, dass ich das zur Not auch nochmal in der Folge ändern kann, wenn es wirklich wichtig ist.
Psychoaktiv hatte letzten Monat Geburtstag, oder?
Ja, er ist ein Jahr alt geworden.
Ist ein Jahr alt geworden. Habt ihr gefeiert?
Ich war im Urlaub während der Zeit. Ich hatte ja gerade auch Sommerpause. ich habe hart gefeiert, muss ich ganz ehrlich sagen, als ich dann nach Hause gekommen bin, weil ich habe dann auch mal mir wirklich für einen Monat Pause gegönnt, habe auch irgendwie keine Statistiken oder sonst mehr angeschaut. Und dann komme ich heim und dann hat mich Spotify in die Charts aufgenommen. Und mir sind fast die Augen aus dem Kopf gefallen. Seitdem ist auch sozusagen alles nochmal sehr explodiert bei mir. Und ihr habt mich empfohlen. Und ich war da mega dankbar für. Also so wirklich auf meinen einjährigen Geburtstag habe ich wie so ein Geschenk so richtig krass ein Reich. Also ich habe meine Reichweite verdoppelt im August in meiner Sommerpause.
Und das Glückwunsch.
Das krasseste Geburtstagsgeschenk für mich gewesen. Ich saß da, ich konnte es kaum fassen. Weil man muss dazu sagen, es ist problematischen Drogen, einen Substanz-Podcast zu machen, weil Algorithmen mögen dich nicht. Also man wird von vielen Algorithmen als schädlicher Inhalt eingestuft. Ich hatte das zum Beispiel auch mit Google Podcast. Da war ich plötzlich weg von der Seite. So. Man hat mich nicht mehr gefunden, nicht mal wenn man den Namen oder so gegoogelt hat. Also da musste man schon sehr meinen kompletten Namen plus den Podcast-Titel googeln, bis man überhaupt meinen Podcast wiedergefunden hat. Dann habe ich den geschrieben und dann war es auch am nächsten Tag wieder gut. Aber das ist halt sozusagen das, was mir sehr oft passiert oder was man oft merkt, dass man von Podcast-Plattformen, die gewisse Algorithmen haben, die dann sozusagen nach Stichworten suchen und die ich halt zum Teil erfülle, weil ich halt über Substanzen rede, einen so ein bisschen verstecken. Und da fand ich das einfach mal cool, so gepusht auch zu werden.
Das ist ein übles Thema tatsächlich mit diesen Plattformen und den Algorithmen bzw. Prüfungsmechanismen, die dahinter stecken. Wir waren vor einiger Zeit mit einer Podcasterin im Gespräch, die ihren Podcast machen wollte, als Coachin über Frauenthemen. Und es ging um Menstruation und Sex und Frauwerdung. Und sie ist so lange auf iTunes rausgekegelt worden, sie ist so lange auf Apple Podcast rausgekegelt worden, bis sie ihren Podcast als Erwachseneninhalt eingeordnet hat. Was verrückt ist, denn wer bräuchte mehr Aufklärungsarbeit und mehr Infos über diese Themen als junge Mädchen, die nicht schon erwachsene Frauen sind.
Das, absolut. Also ich habe es tatsächlich meinen Podcast noch nicht als Erwachsenen-Themen eingestuft und bis jetzt funktioniert das tatsächlich auch noch. Ne? Ich merke halt, ne, bei Google Podcasts ist mir ganz krass aufgefallen und ich dachte halt auch, ich werde auf der anderen Seite nicht gepusht. Und das aber, was Spotify gemacht hat, ich war ja sowohl in den Charts als auch in so einer Mini-Playlist von denen, da war ich echt so, okay, ne, das ist halt auch nicht durchgehend so. Da war ich dann auch echt überrascht und mega glücklich, weil es halt mir auch mega viel gebracht hat.
Ich nehme mal an, du hast einen relativ großen Rechercheaufwand für deine Episoden. Wie bereitest du die Episoden vor und wie viel Zeit frisst es?
Also ich habe ja dieses Jahr angefangen, viel mehr Interviews zu machen. Das frisst deutlich weniger Zeit, weil ich tolle Fachmenschen habe und ich bereite dann vorher die Fragen vor und schicke das denen. Und das ist tatsächlich vom Aufwand überschaubar. Die Folgen, die ich mache, die sind ein enormer Rechercheaufwand. Ich weiß es bei Cannabis ganz genau, da habe ich 20 Stunden lang für die Doppelfolge recherchiert. Ist aber auch, muss man sagen, ein hoher Aufwand gewesen, weil dafür gibt es sehr viel Infos. Wenn man jetzt halt andere Substanzen, wie zum Beispiel GHB nimmt, da sind die wissenschaftlichen Auskünfte tatsächlich eher überschaubar. Das hat man dann auch mal schnell recherchiert, weil da ist man schnell durch das, was es eigentlich gibt. Genauso wie meine Pregabalin-Folge, da gibt es einfach nicht so viel. Ich bereite das tatsächlich sehr genau auf. Ich habe dann immer so, ne, ich mache auf Word dann sozusagen ein komplettes Skript, also nur Stichworte reichen mir da nicht, sondern ich baue mir da schon ein ganz schönes Skript auf und dann spreche ich es eben ein. Aber ja, der Aufwand von Folgen, vor allem die ich komplett allein produziere, ist enorm.
Eine Sache, die vielleicht spannend zu wissen ist für Podcast-Neulinge, wo befindest du dich gerade, Steffi?
Ich sitze in meinem Kleiderschrank. Ich habe am Anfang, als ich angefangen habe zu podcasten, meinen Kumpel gefragt so, ja, wo nehme ich denn auf, was macht denn Sinn? Und er so, ja, irgendwas, was Hall wegnimmt. Und ich so, was nimmt denn Hall weg? Ich habe wirklich null Ahnung gehabt, als ich angefangen habe. Und er so, ja, zum Beispiel Klamotten. Und ich so, naja, mein Kleiderschrank ist in der Abstellkammer eingebaut von meiner Wohnung, dann setze ich mich doch einfach hier hin. Hier geht der Schall weg, es ist echt eine coole Tonqualität hier drin. Es war manchmal ein bisschen komisch, vor allem, wenn man irgendwie mit jemandem Videotelefonie macht und man überall in seinen Klamotten sitzt. Aber es funktioniert halt einfach. Ich bin sehr zufrieden damit.
Wurdest du schon mal auf den Klang angesprochen?
Mir wurde es öfter mal gefragt, ob ich im Studio sitze, weil mein Klang tatsächlich besser wahrgenommen wird als von anderen Podcasts.
Ja, das ist eine gute Info für Podcast-Neulinge.
Vor allem, als ich dann endlich das Setup habe, vielleicht noch einen kleinen Schwank aus meinem Fauxpas. Ich habe dann irgendwann von meinem günstigen Mikro, habe ich mir gute Mikro gekauft. Ich war mega stolz, meine erste Folge aufgenommen. Die habe ich natürlich angefangen so, ja, und ich habe investiert für einen geileren Klang und so. War mega glücklich. Tja, und dann höre ich sie mir am Ende an, natürlich erst am Ende angehört, sehr professionell. Und habe gemerkt, ich habe das Mikrofon falsch rum eingeschraubt gehabt und der Ton war echt mies. Weil man da ja sozusagen, da gibt es ja einen goldenen Punkt bei diesem Mikrofon und da muss man eben reinsprechen. Ja, wusste ich nicht. Also ich hatte über meine Podcast-Zeit wirklich sehr viele Lehrerfahrungen, weil ich damit überhaupt keine Idee hatte, wie das alles funktioniert. Im Nachhinein finde ich es super witzig.
Es ist auch. Und das ist das berühmte Learning by Doing. Und deswegen lohnt sich auch immer, den Technik-Check zu machen. Nämlich vorher einmal einsprechen, schauen, wie klingt es, abhören und wenn es dann okay ist, dann aufnehmen. Ja, wichtig, wichtig. Sag mal, für Podcast-Neulinge, welches Mikrofon, welche Kopfhörer und welche Software benutzt du?
Kleiner Schwank vielleicht zum Anfang, als wir uns hier getroffen haben. Ich habe nämlich gerade meine Technik nochmal umgestellt und deswegen hatte ich gerade sehr Probleme und bin gerade wieder auf meine alte Technik umgestiegen. Also ich habe angefangen mit irgendeinem No-Name günstigen USB-Mikrofon für 40 Euro, was für die ersten Folgen und wo ich auch erstmal testen wollte, ob das für mich okay ist, völlig okay war. Also der Klang ist trotzdem voll in Ordnung. Inzwischen benutze ich die Rode NT1A, wenn ich das richtig sage. Und das eben mit einem Behringer Dingsboard.
Zum Mixer? Oder hast du ein Audio-Interface?
Genau, Audio-Interface. Man sieht meine Professionalität im Podcasten. Also mit einem Behringer Audio-Interface. Auf dem MacBook habe ich GarageBand, die kostenlose Software benutzt, die auch echt völlig ausreichend war. Jetzt bin ich aber auf Windows umgestiegen und da hatte ich erstmal so meine Probleme, ein Programm zu finden, weil man muss ganz ehrlich sagen, der Switch von GarageBand zu Audacity, was ja die meisten nutzen, das war ein Grauen für mich. Ich dachte irgendwie, Audacity wurde irgendwie im letzten Jahrhundert kreiert. Also da war ich echt geschockt und dann habe ich aber den Tipp bekommen, auf Reaper umzusteigen mit dem Ultraschall Add-on. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da jetzt noch nicht so krass drin. Ich habe da jetzt schon ein Tutorial angeschaut und arbeite mich da rein. Aber absolut Next Level, weil Ultraschall wirklich ein Add-on ist, was für Podcaster, Podcasterinnen ausgelegt ist und wirklich nur fürs Podcasten. Und wenn man sich da erstmal an dieses neue Format sozusagen gewöhnt, musste ich ganz ehrlich sagen, richtig geil. Aber, um fair zu sein, ich bin heute Morgen dran gescheitert, an meinem neuen Windows-Laptop meine Technik so anzuschließen, dass wir das hier aufnehmen konnten. Und bin halt wieder auf GarageBand für heute umgestiegen. Ich hoffe, dass das in Zukunft ich das alles nochmal besser verstehe und ich nicht diese Soundprobleme habe.
Ich frage mich, wie wichtig ist der perfekte Schnitt beim Podcasten? Weil mir aufgefallen ist, dass du in deinen Episoden kleine Versprecher oft drin lässt. Podcast-typisch charmant. Aber ich frage mich, war das eine bewusste Entscheidung, dass du gesagt hast, das muss nicht perfekt sein, das muss nicht perfekt klingen, sondern das muss nach mir klingen? Oder wie war das für dich?
Wenn ich alles, wo ich mich verspreche, rausschneiden würde, dann wäre der Zeitaufwand fürs Schneiden einmal zu hoch. Ich hätte da überhaupt keine Zeit. Ich bin einfach jemand, ich denke sehr schnell, ich rede sehr schnell und ich verhaspel mich sehr schnell. Na und, wenn man den Inhalt versteht, mein Inhalt ist sehr qualitativ hochwertig, da kann ich auch, da stehe ich zu 100% dahinter. Und wenn ich dann plötzlich mal ein falsches Wort benutze oder irgendeinen Quatsch sage, na und, dann komme ich halt wieder zum Thema zurück. Dann ist es, also ich habe die Hoffnung, dass es dann auch ein bisschen, also nicht abgehoben klingt, sondern auch einfach auf dem Boden geblieben und sympathisch in dem Sinne, weil ich bin absolut nicht perfekt und ich habe auch kein Interesse daran, dadurch einen perfekten Podcast zu machen, weil das spiegelt mich ja nicht wieder.
Das Cover deines Podcasts und der Klang wirken auf der anderen Seite sehr perfekt. Das wirkt sehr, sehr gekonnt und sehr krass. Und ich musste das Intro tatsächlich mehrmals hören. Darf ich das an der Stelle mal einspielen?
Ja, klar.
Psychoaktiv, euer Drogen- und Alkohol-Podcast mit Steffi. Zieht's euch rein.
Wie hast du dir dieses Intro geklärt? Wer hat das Voiceover gemacht? Woher kommt das? Das klingt nach einer Mischung aus Techno-Club und der Netflix-Serie Stranger Things.
Geil, da soll's hingehen. Also, ich habe mir die Musik als gekauft, ganz normal. Oh, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Es war vor Ewigkeiten. Da habe ich ewig viel Zeit draus verbracht, eben so Musikbits zu hören. Und dann muss ich halt sagen, einer meiner besten Freunde, Jonas Hausotter, hier kommt der Name, der studiert Musikproduktion und spricht schon seit Ewigkeiten Werbungen ein. Und ich bin mit dem jetzt schon seit über 15 Jahren befreundet. Grüße gehen raus an dieser Stelle. Und der hat mich natürlich wahnsinnig unterstützt am Anfang. Also der hat mir das dann fertig geschnitten. Der hat mir auch ich habe ja immer so kurze so Trenner zwischen jedem Kapitel, damit man da ein bisschen den Überblick behält. Das hat er mir alles dann sozusagen aus der Musik rausgeschnitten und hat mir das eben auch so besprochen. Und ja, da bin ich super dankbar für, weil das hört sich schon sehr geil an.
Ja, Kompliment. Stark. Mit deiner Podcast-Erfahrung von heute, was würdest du der Steffi von vor ein, dreiviertel Jahren empfehlen?
Tu dein Mikrofon richtig rum in den Ständer. ich glaube, ich hätte versucht, schon von Anfang an nur 2 Folgen pro Monat zu machen, anstatt die 3, weil das war dann am Anfang schon sehr stressig und es hat so ein bisschen den Spaß am Anfang rausgenommen, weil ich einen hohen Druck hatte. Diese 3 Folgen zu produzieren, das war ein bisschen zu viel. Ja, einfach, ja, das ist aber natürlich leicht zu sagen, ne? In diesem einem Jahr hat sich für mich, es hat sich so viel eröffnet. Also es ist viel mehr, ich habe meinen Podcast damals gestartet, auch ein bisschen mit der Idee, dass ich mitreden möchte. Ich liebe meine Arbeit, ich liebe mein Feld, ich bin da mega enthusiastisch drin. Aber mir war halt auch klar, als Sozialarbeiterin in einer Beratungsstelle irgendwo in der Provinz, bis ich wahrgenommen werde, bis ich nach meiner Meinung gefragt werde, das kann ewig dauern, wenn ich den normalen Karriereweg gehe. So, und dann dachte ich, okay, deswegen mache ich mich jetzt sichtbar. Ich mache meinen Podcast und das hat sich so krank ausgezahlt in so vielen verschiedenen Ebenen. Und das ist halt was, was ich so auch gar nicht erwartet hätte. Und ich würde mir gerne am Anfang so die Angst nehmen und auch dieses selbstbewusste Auftreten, auch gegenüber meinem Arbeitgeber, der findet den Podcast super. Der unterstützt den auch. Der profitiert auch daraus. Ich habe jetzt dieses Jahr eine Fortbildung bei meinem Arbeitgeber über Substanzkunde gehalten und solche Sachen. Also dazu zu stehen, anstatt da so Angst zu haben, angegriffen zu werden. Aber ich glaube, den Prozess muss man durchgehen, weil jeder große, wichtige Schritt ist mit Angst begleitet und das ist auch okay so.
Schönes Schlusswort. Abgesehen von deinem Kleiderschrank, wo finden deine Hörerinnen und Hörer dich?
Eigentlich überall, wo man Podcasts hören kann. Ich bin da echt sehr dabei, dass ich mich auf alle Podcast-Plattformen anmelde. Außer Audible, die haben mich rausgekickt. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich war mal auf Audible drauf. Man findet den Link auch noch, wenn man das googelt, mein Podcast und Audible. Und wenn man drauf kommt, kommt da kein Inhalt.
Wer nicht will, der hat schon. Aber ja. Du hast auch Social-Media-Kanäle, stimmt's?
Ganz genau. Ich habe einen Instagram-Kanal und da findet man mich unter psychoaktiv.podcast. Da bin ich eigentlich am meisten aktiv. Und sonst bin ich zwar auch auf Twitter und LinkedIn und wo man halt sonst ist und Facebook. Da kann man mich auf jeden Fall easy erreichen. Da schaue ich regelmäßig drauf. Da kann man mir Nachrichten schreiben. Muss ich aber sagen, da bin ich jetzt halt inhaltstechnisch nicht so aktiv, weil ich dann schon gemerkt habe, Instagram und Podcast, das reicht völlig. Vor allem, weil ich jetzt auf Instagram auch noch ein bisschen ausgebaut habe.
Ist tatsächlich auch mein Eindruck, dass das die Privat-Podcast-Plattform ist. Also ich glaube, Business-Podcasts laufen sehr viel über LinkedIn und alles, was in privater Sphäre stattfindet, Hobby-Podcaster und ein bisschen professioneller, definitiv zu 100% auf Instagram.
Obwohl ich auch sagen muss, ich habe mit meinem Podcast rede ich auch sehr viel über meinen Podcast und ich erreiche da jetzt nicht unbedingt viele Menschen, ne? Auch weil innerhalb der sozialen Arbeit jetzt halt nicht so viele Menschen auf LinkedIn sind, so nehme ich das auf jeden Fall wahr, vor allem wenn ich das mit meinen Freunden vergleiche, die in der Wirtschaft sind. Aber ich habe da halt ganz andere Menschen nochmal erreicht mit meinem Podcast und das fand ich dann auch spannend. Also eher Professoren, Professorinnen in dem Bereich. Jetzt halt nicht unfassbar viele, aber ein paar. Und dafür mal kurz einen Post rauszuhauen und seine neue Podcast-Folge vorzustellen, dafür hat sich's auf jeden Fall schon gelohnt.
Vielen lieben Dank für das nette Gespräch, Steffi. Ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg mit deinem Podcast.
Dankeschön, hat super viel Spaß gemacht.
Wenn ihr interessiert seid an weiteren Podcast-News, dann könnt ihr gerne vorbeischauen im Newsbereich von podcast.de. Ihr findet uns auch in den sozialen Medien auf Facebook, auf Twitter, auf LinkedIn und auf Instagram. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode.